sind mitten im Thema, zum Thema von Glück. Ich finde das ganz spannend. Und ich habe was mitgebracht, weil damals hat man mir immer, also als ich groß geworden bin, kennt ihr so, gibt es so Flachwitze und so bestimmte Definitionen. Ich habe festgestellt, dass sich das immer wiederholt. So als dreifacher Familienvater, auf einmal bringen die Kiddies wieder Sachen mit, denkst du, er war da vor 20, gefühlt vor 50 Jahren auch schon so, und die lachen da drüber, denkst einfach, ach, damals fand ich das auch lustig. Und eine Frage war, hier eine Sache habe ich mitgebracht. Was ist das? Ein Nagel, ne? Ich habe mich jetzt nicht damit sozusagen in den Finger gehauen, das ist was anderes gewesen hier, ne? Aber dieser Nagel, und dann hieß es die Frage, was ist Glück? Und Leute haben das irgendwie versucht zu definieren, hieß es, Glück ist, wenn du vom Hochhaus fällst und mit deinem Augenlid an einem rostigen Nagel hängen bleibst. Dann kam die zweite Frage, was ist Pech, wenn der Nagel schon besetzt ist? So brutale Witze. Und heute geht es so ein bisschen ums Glück, auf der Suche nach Glück. Und manche finden es einfach nie. Und manche sind so wirklich, die fallen vom Hochhaus und die hoffen irgendwie mit diesem Augenlid diesen Nagel zu treffen. Und manche Leute sind das ganze Leben lang unterwegs und sind wie im freien Fall von so einem Hochhaus und finden den Nagel nicht. Ne? Und vielleicht sind sie neidisch auf die gerade irgendwie mit dem Augenlid an dem Nagel hängen geblieben sind. Ich versuche mal so dieses Bild noch mal ein bisschen zu malen, wie brutal. Also muss er das nicht ausmalen oder so. Habt ihr das also keinem Horrorfilm? Aber das ist tatsächlich, finde ich, ein krasses Bild. So wie wir durch unser Leben manchmal gehen, auf der Suche nach Glück. So krass, dass Menschen, die das eigene Glück suchen, andere ins Unglück stürzen. Ich finde das so spannend. Auch die Frage, auch wie unsere Welt heute funktioniert. Ne? Wir gehören ja zu den 2%, wenn nicht sogar fast zu den 1% der reichsten Leute auf der ganzen Welt. Das heißt, du sitzt hier und im Schnitt 99 Leuten, wenn du alleine da sitzt, 99 Leuten auf der Welt geht es schlechter als dir. So, und das finde ich spannend auch, die Frage, weil es heißt auch, was ist Glück? Und gerade in unserer westlichen Welt, das ist mega spannend einfach zu sehen, gerade in unserer westlichen Welt, hier in Deutschland, wenn man so Umfragen macht, sind die Leute auch gerade in Europa die unglücklichsten überhaupt auf der Welt, im Gegensatz zu Leuten in Afrika, zu Leuten irgendwie in Südamerika, zu Leuten in Asien. Ganz spannend, ganz spannend. Und findet raus, was ist überhaupt der Glücksquotient? Und manche Leute, wie gesagt, versuchen, um ihr eigenes Glück zu finden, andere ins Unglück zu stürzen. Sei es, dass man Geschäfte macht. So, ne? Also das heißt, manche spekulieren sozusagen, oder du versuchst, ein richtig gutes Geschäft zu machen und versuchst, den anderen übers Ohr zu hauen. Das heißt, richtig viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und sag mal, das Spiel des Lebens, was wir so haben, ist, möglichst viel von diesem Geld zu haben, mehr als die anderen. Und Leute denken, dass sie dadurch glücklich sind. Andere versuchen, Glück zu finden in der Liebe. So, und dann versuchen sie auch gerade, ich weiß es nicht, vielleicht hast du ein Mädel vor Augen. Habt ihr ein Mädel gerade vor Augen, Jungs? Ja, und dann weißt du, dass dein Freund und ein paar deiner Freunde auch dieses Mädel vor Augen haben. So, und gibt's einen Run auf dieses eine Mädel. Und wenn jemand dieses Mädel endlich gecatcht hat, ne, dann versucht man es irgendwie auszuspannen. Weil man denkt, hey, man ist glücklich, wenn man nur dieses Mädel, wenn man endlich mit der zusammen ist und versucht, den anderen dadurch unglücklich zu machen. Ich finde das mega spannend, wie unsere Welt manchmal tickt. Und dann fühlen wir uns so glücklich in diesem einen Moment, aber wir haben andere ins Unglück gestürzt. Die Frage ist, kann das wirklich wahres Glück sein auf dieser Welt? Der Salomo, der wirklich ein weiser König damals, wir haben vorhin auch so ein paar Sprüche gelesen, gleich am Anfang hier, richtig cool, Cedric und Samuel für dieses Intro-Spiel. Der hat gesagt, er sah auf der Welt, wie die Welt funktioniert, und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass andere Leute ihr Glück suchen und andere dadurch unglücklich werden. Und die Frage ist, wo finden wir eigentlich unser Glück? Und hier heute startet so unsere Serie so richtig in die Bergpredigt hinein. Jesus zeigt sozusagen den wahren Weg in das Glück. Und wenn wir die Bergpredigt betrachten, das sind 111 Verse. 111 Verse, ich sag mal, Originalton Jesus. Ich weiß gar nicht, wie es in deiner Bibel ist. Ich glaube, in der digitalen Bibel ist das gar nicht so. Aber in meiner Bibel, die ich da habe, ist alles, was Jesus sagt, rot geschrieben. Viele Leute hören das, was andere über Jesus sagen. Oder sie gucken danach, was Leute über Jesus sagen. Aber ich sag dir, wenn du Glück finden willst, hey, schau immer nach, was Jesus direkt sagt. So, das heißt, immer wenn ich irgendwo in meinem Leben im Zweifel bin und wenn ich nicht genau weiß, wer ich bin und ganz genau nicht weiß, was Glück irgendwie ist, hey, dann schaue ich ganz genau an, was hat Jesus gesagt. Und wenn du die Bergpredigt liest, ist sozusagen, es sind 3 Kapitel nur in der Bibel. Wer weiß, wo steht? In welchem Buch schon mal? Kann man einfach reinrufen. Matthäus, genau. Und welche Kapitel? Kapitel 5, Kapitel 6 und Kapitel 7. Nur 3 Kapitel tatsächlich. Und in meiner Bibel alles rot geschrieben. Alles in roter Schrift. Originalton Jesus. Und das Spannende ist, wo wir heute einsteigen, ist Kapitel 5. Und das nennt man die Seligpreisung. Überhaupt nicht modern, die Sprache. Manche sagen, das sind die Glücklichpreisungen. Glücklich ist der. Einige übersetzen mit gesegnet. Und viele, die diese Sachen lesen, ne, gesegnet sind die, ne, die arm sind im Geist. Und selig sind die, die arm sind im Geist. Und viele denken, hey, das ist nur für die Frommen. Ja, die Gott irgendwie selig machen will. Das Spannende ist, wenn man dieses Wort selig mal übersetzt, woher das kommt, beschreibt es ein Wort tatsächlich, das kann man nicht mit gesegnet übersetzen, dann ist es ein hebräisch, ein anderes Wort, wo es ursprünglich herkommt, sondern man kann es tatsächlich mit Glück übersetzen. Und das heißt, das Wort, was Jesus verwendet hat, war kein religiöses Wort, sondern das war ein Wort, was damals die ganze Welt wirklich verstanden hat. Das heißt, die Seligpreisungen sind tatsächlich für jeden gedacht, nicht nur für Christen. Und ich würde es heute so bezeichnen als die Glücksbringer. Ja, Jesus bringt ein paar Glücksbringer rein, die einfach beschreiben, wie man Glück findet. Und das Spannende ist, dass Jesu Worte so anders sind, als wir uns das manchmal vorstellen können, weil wir denken manchmal, dass die 10 Gebote, die kommen von Gott, aber Jesus würde sie aussprechen und würde sagen, hey, glücklich bist du, wenn du zur Schule gehst. Oder glücklich bist du, wenn du keinen Hai streichelst. Glücklich bist du, wenn du beim Date keinen Kaugummi kaust. Ja, so haben wir ein paar Sachen so im Kopf, wie wir uns Glück vorstellen oder wie Jesus zu uns spricht, aber er macht es so ganz anders, sondern bei Jesus geht es um eine grundlegende Mentalität. Und er beschreibt Glück nicht in dem, was man besitzt, sondern die Überlegung, hey, wie komme ich überhaupt glücklich durch das Leben? So, das heißt, du kannst die Worte Jesu, auch die Bergpredigt, direkt jetzt in das Hier und Heute einfach anwenden. Und da gucken wir auch mal gleich mal rein. Und diese Mentalität einfach aufzunehmen. Und das heißt, selbst wenn du noch nicht glaubst, und selbst wenn du merkst, wow, Jesus ist irgendwie schon ein richtig cooler Typ gewesen, hey, es ist etwas dabei in dieser Bergpredigt, das ist auch etwas für dich, hey, wo du merken kannst, wie komme ich überhaupt glücklich durch das Leben. Und wer will glücklich durchs Leben kommen? Yes, yes. Ich weiß, die meisten von hier sind glücklich, wenn es Ferien gibt, ne? Oder eine gute Schulnote oder so, ne? Und lass uns gemeinsam mal Matthäus 2 lesen, tatsächlich ein paar Verse lesen wir gemeinsam und ich will so ein bisschen mit reinnehmen euch, was die einzelnen Verse bedeuten. Und es fängt an in Vers 2, da heißt es, und das lehrte er sie, das heißt, Jesus lehrte sie. Und vielleicht können wir das Blaue gemeinsam lesen. Und das lehrte er sie, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Einige wissen nicht, was blau ist. Das andere ist die gelbe, ne? Okay, das sieht man echt, ist echt gemein, ne? Also nur das Blaue lesen. Ja. Aber das ist okay, gibt keine Minuspunkte. Wer weiß, vielleicht doch, keine Ahnung. Ich will euch so ein bisschen mit reinnehmen, was das bedeutet. Und wir machen so eine Vers-für-Vers-Auslegung. Viele kennen vielleicht diese Bibelstelle, glücklich sind die Armen im Geist. Vielleicht kennst du das und du fragst dich, wow, klingt ein bisschen weird. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Und wenn wir lesen in der Lutherbibel, die Armen im Geist, meint das Wort arm nicht sozial arm zu sein. Das ist ganz spannend. Also nicht arm heißt in diesem Fall nicht kein Geld zu haben oder irgendwie mega arm dran zu sein oder hey, du bist ein armer Schlucker in dem Sinne, ne? Sondern es meint einfach, hey, diejenigen, das bezeichnet wirklich eine Notlage, wo man jemanden braucht. Eine Notlage, wo man zum Beispiel von Feinden unterdrückt ist. Eine Notlage, wo man tatsächlich Gott braucht und Gott sucht. Das Spannende hier, wenn Jesus spricht, und er sprach ja damals in Israel, im Judentum, das jüdische Volk Israel, ist ja nicht das heutige Volk Israel in dem Sinne, das jüdische Volk Israel damals hat sich so verstanden als ein Volk, das in einer Notlage ist. Das heißt, sie haben sich verstanden als die Armen im Geist, als diejenigen, die Gott brauchen. Das Spannende ist, dass manche sagen, hey, sie brauchen Gott nicht. Und diejenigen, die Gott nicht brauchen, wird auch nicht das Himmelreich geschenkt. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine hier mit diesem Vers? Dann heißt es weiter in Vers 4, und wir können wieder gemeinsam lesen, glücklich sind die, die traurig sind. Wer ist jetzt traurig? Wer ist gerade traurig so ein bisschen? Ja, ein paar Leute sind tatsächlich traurig. Hey, cool, dass ihr ehrlich seid. Glücklich sind die, die traurig sind. Und denkst, what? Das passt doch irgendwie gar nicht. Denn hier heißt es, ein Versprechen Gottes, denn sie werden getröstet werden. Das sind Worte für diejenigen, die leiden. Wir leben heute in einer Welt, in der es leicht ist, sich mit denjenigen, die sich freuen, zu freuen. Jo? Man sagt, wir leben eigentlich in einer Spaßgesellschaft. Wir machen all das, was uns Spaß macht. Und all das, was uns nicht Spaß macht, das machen wir nicht, weil wir wollen ja Spaß haben, wir wollen Freude haben in unserem Leben. Und wir sind manchmal auch in unserer Gesellschaft so überfordert, wenn jemand irgendwie in Not ist, wenn jemand irgendwie gerade weint und wenn jemand traurig ist, dass wir gar nicht wissen, was wir sagen sollen. Wir machen einen riesengroßen Bogen um die Person, ne? Aber die Bibel spricht davon, dass wir nicht nur uns freuen mit den Freunden, sondern dass wir auch weinen mit den Weinenden. Und hier kommt das Wort Jesus, sagt, glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Spricht auch all diejenigen an, die ein Mitgefühl haben mit anderen Menschen, die einfach ansprechen und einfach vielleicht sogar nur die Hand auf die Schulter von jemandem legen und sagen, hey, und vielleicht gar nichts sagen. Was soll man auch sagen in solcher Situation? Ne? Manchmal machen Worte auch überhaupt gar keinen Sinn, aber wirklich zu trauern mit denjenigen, die traurig sind. Dann heißt es in Vers 5, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen. Wer ist bescheiden? Genau, die bescheiden sind, wollte ich sagen, melden sich eigentlich in der Regel nicht. Ne? Aber alles okay. Denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Ich meine, gerade so dort in dem Umfeld, wo du dich befindest, in der Schule oder in der Universität, gilt jetzt Bescheidenheit nicht als die große Tugend. Gerade über die wird doch richtig hergezogen oder so, diejenigen, die irgendwie bescheiden sind. Ey, du musst derjenige sein, der was kann, ja, der was von sich hält, der mal wirklich das Maul aufreißen kann, wo andere denken und gucken, wow, der kann reden. Ne? Und hier spricht Jesus, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen. Das heißt in Psalm 37, Vers 11, die Sanftmütigen, das ist übrigens auch so ein Wort dafür, die Sanftmütigen, Bescheidenen, werden das Land besitzen. Das heißt, diejenigen, die keinen Streit suchen. Das heißt, diejenigen, die vielleicht sogar einen Streit beruhigen können, die bescheiden sind, die werden das Land erben. Ich finde das ganz spannend, weil das ist ein ganz starkes Versprechen in der Bibel. Wir wissen immer wieder, dass Jesus von dem Erbe spricht. Wir denken immer, wow, was meint ihr hier mit dem Erbe? Das heißt, das Land erben, das heißt, uns wird viel, den Bescheidenen und Freundlichen wird viel mehr gehören, als es gerade jetzt auszusehen scheint. Das heißt, das ist ein Versprechen an diejenigen, die vielleicht gerade in dem Moment, wo sie freundlich und bescheiden sind und gerade nicht das große Stück Kuchen abbekommen haben, wo Gott eigentlich sagt, yes, hey, du wirst einen richtigen Cheesecake bekommen. So, in diesem Bild. Ihr könnt das übertragen so für euch, ne? Das ist so ein bisschen der Jackpot, den Jesus hier beschreibt. Und dann heißt es in Vers 6, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Wer liebt Gerechtigkeit? Es ist heute einfach eine Gesellschaft, wo Gerechtigkeit echt ein großes Wort ist. Und das Spannende ist, dass diejenigen, die Gerechtigkeit suchen, also es das heißt ja nicht nur so ein bisschen suchen, ja, ich finde Gerechtigkeit toll und es ist auch ja irgendwie super, dass wir für eine gerechte Welt sind, sondern wirklich für Leute, die nach Gerechtigkeit suchen, sich dafür einsetzen. Also hungern und dürsten ist ja schon echt fundamental ausgedrückt, radikal einfach hier ausgedrückt. Da liegt ein Versprechen Gottes, dass sie diese Gerechtigkeit in Überfluss erhalten werden. An wen denkst du gerade vielleicht in Gerechtigkeit? Wenn du gerade diesen Vers hier liest. Ich denke zum Beispiel an Mutter Teresa. Ja, Mutter Teresa hat einfach nach Gerechtigkeit gedürstet, hat sich hingegeben für die Hungernden und Leidenden. Und als sie starb, sie hat ja wirklich in Armut gelebt, sie hat wirklich alles aufgegeben. Ich meine, das ist schon echt krass, ne? Und man fragte sie letztendlich dann am Ende ihres Lebens, bot man ihr richtig gute Möglichkeiten an, vielleicht sogar auch irgendwo einer Stiftung angehören und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, weißt du was, alles, was ich hier habe und was ihr hier seht, das ist mein Reichtum. Das heißt, Menschen, die nach Gerechtigkeit dürsten, die Kinderheime bauen, so, wo wir manchmal sagen, hey, warum geben Leute das überhaupt auf, werden es im Überfluss haben. Ich weiß gar nicht, ob du mal Leute interviewt hast. Ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du mit den Leuten mal irgendwie in Kontakt kommst und ihnen begegnest, frag ihnen doch mal, wie es ihnen geht. Und du denkst einfach nur, krass, das ist wirklich Himmel auf Erden, die in Armut leben, aber die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die gegen alle Widrigkeiten irgendwie kämpfen müssen, die gegen Korruption kämpfen müssen, ne? Um irgendwie da Gerechtigkeit zu schaffen an einem kleinen Fleck Ort, so, wo Ungerechtigkeit ist, aber einen kleinen Flecken Ort Gerechtigkeit zu schaffen, da stellt sich Gott dazu. Ich finde das echt ein krasses Statement. Dann heißt es hier noch in Vers 7, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Nun ist Barmherzigkeit auch ein mega altes Wort. Vielleicht würde man das heute übersetzen mit Gutes tun. Das heißt, diejenigen, die Gutes tun, werden auch Gutes erfahren. Ich finde das ganz spannend, weil es sind hier so zwei Sachen angesprochen. Dass einmal diejenigen, die Gutes tun, Gutes erfahren werden hier auf dieser Erde, aber auch Gutes tun, dass sie das auch im Gericht, das wird anders beim Luther ersetzt, erlangen, dass sie im Gericht Gottes auch diese Barmherzigkeit komplett wiedererhalten werden. Dann heißt es noch in Vers 8, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Kein Mensch hat ein reines Herz. Es ist an sich nicht möglich, überhaupt Gott zu sehen. Aber es ist spannend, diejenigen, denen wirklich Gott verziehen hat, ja, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Die Voraussetzung dafür ist, Gott zu erleben und auch im Gericht Gottes, wie ich das erlebt habe, Gott zu erleben, nicht als Richter, sondern wirklich als Retter. Sie werden tatsächlich Gott sehen. Dann den Vers 9, den wir alle kennen, so immer wieder. Auf Demonstrationen wird das auch manchmal so promotet. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und Vers 10 bis 12 heißt es, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ich finde das so krass und ich wollte euch das nicht vorenthalten, diese letzten Verse. Weil das, was hier passiert ist, Jesus spricht nicht, dass alles happy-clappy ist auf dieser Welt. Und das ist es definitiv nicht auf dieser Welt. Bestimmte Dinge, die wir tun oder die vorher erwähnt worden ist, Frieden zu stiften, Gerechtigkeit zu suchen, heißt auch manchmal einfach verspottet zu werden. Dass Leute sagen, hey, du hast doch eine Meise. Warum machst du das? Aber das sind Leute, die für sich gesagt haben, hey, ich suche mein Glück, indem andere ihr Unglück finden. Und hier spricht Jesus, hey, es geht nicht darum, immer happy-clappy zu sein. So, wo andere Leute vielleicht das Gute suchen oder Glück suchen, wo andere klatschen, ja, wo andere das Unglück finden, aber wo du selber überhaupt nicht glücklich bist, spricht Jesus das hier ganz klar an. Und Jesus zeigt hier so den Weg ins wahre Glück. Und ich will heute so drei Gruppen ansprechen und gar nicht so tief reingehen theologisch, was das alles bedeutet, weil ich glaube, wir haben das an sich irgendwie verstanden. Aber ich will die Gruppe von Menschen ansprechen, die denken, sie brauchen Gott nicht. Und ich finde das spannend, weil vielleicht bist du Christ und vielleicht glaubst du irgendwie an Gott und vieles in deinem Leben, was du machst, sagst, hey, ich brauche Gott irgendwie nicht. Du wirst das Himmelreich Gottes nicht erleben. Weil dann wirst du die Welt, die du hier erlebst und die Welt, die du irgendwie versuchst, irgendwie zu meistern, versuchen, alleine zu meistern. Und du wirst den Himmel auf Erden nicht erleben. Und ich will dir Mut machen, hey, wenn du jemand bist, der sagt, ich brauche Gott nicht. Vielleicht, weil du auch gerade sagst, in diesem Thema denkst du, dass Gott irgendwie eine komische Meinung hat dazu und du beklammerst ihn bewusst aus. Ich kann dich nur ermutigen, hey, fang an, einfach Gott zu suchen, am Morgen, am Mittag und am Abend. Suche Gott und sag einfach, hey, ich will einfach, ich verstehe nicht, wie ich dir begegnen kann, aber ich will diese Sehnsucht haben, ich brauche dich. Und Gott wird sich tatsächlich finden lassen, weil das ist ein Versprechen hier. Dann will ich eine zweite Gruppe von Menschen ansprechen, die nicht den Mut haben, für Schwache einzustehen. Die nicht den Mut haben, für Gerechtigkeit einzustehen, die nicht Mut haben, für Frieden einzustehen oder Frieden zu stiften oder wenn irgendwo Streit ausbricht, wo du da sagst, ey, das ist mir einfach zu heiß. Oder Trauernde zu trösten. Ich will dich einfach ermutigen, steh auf, ja, und zeige Mut. Du kannst nicht die ganze Welt retten, aber du kannst einen Teil dessen tun, wo Gott vielleicht zu dir spricht. Und vielleicht hast du immer einen riesengroßen Bogen gemacht um Leute, die weinen. Hey, versuch mal jemanden zu trösten. Hey, das wird dein ganzes Mindset komplett mal erweitern und auf den Kopf stellen. Und dann will ich noch eine Gruppe von Menschen ansprechen hier in dem Raum. Menschen, die mit Schuld beladen sind. Menschen, die kein reines Herz haben. Die vielleicht sich gar nicht trauen, die wissen, die haben Fehler gemacht in ihrem Leben. Und ich finde das immer krass, wenn Leute Fehler gemacht haben in ihrem Leben. Du musst dir nicht mal ein schlechtes Gewissen machen, sie haben es schon alleine. Und sie trauen sich gar nicht, den Blick zu Gott überhaupt zu erheben. Und ich sag dir, Gott will dir ein reines Herz geben. Gott will dir ein reines Herz geben. Überwinde deine Scham und bringe ihm deine Last. Manchmal ist es so, dass wir uns selber schämen und diesen Schritt über uns selber drüber gehen müssen, um zu sagen, hey, ich gehe zu Gott. Das sind so die drei Gruppen, die ich heute ansprechen will, mal so grob zusammengefasst von der Bergpredigt hier zu diesen Seligpreisungen. Um wieder nochmal zu diesem Nagel zurückzukommen, Jesus ist kein Notnagel im Leben. Den wir sagen, den müssen wir noch irgendwie mitnehmen und gucken, dass wir Jesus irgendwie noch wie eine Art Trophäe so aufstellen, irgendwie im Zimmer und irgendwie mitnehmen, um ihn irgendwie zu erleben, um glücklich zu sein. Sondern, ey, Jesus kannst du nur finden, wenn du dich wirklich für ihn öffnest und ihn suchst und wirklich hörst, was er zu sagen hat. Und ich will dich einladen, wenn du von einer dieser drei Gruppen, zu den drei Gruppen gehörst, kannst du doch an einem Ort, wo du gerade sitzt, vielleicht aufstehen und sagen, boah, ich will eine Entscheidung treffen. Gar nicht sagen, um welche Gruppe es sich handelt, sondern einfach sagen, Jesus, ich bin hier und ich will eine Entscheidung treffen. Irgendwo gerade dort, an diesem Ort, wo du stehst. Sei ganz mutig und steh einfach auf. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sagen, boah, ich bin nicht mutig genug. Herr, schenk mir Mut. Oder zu denen gehörst, sag, boah, ich habe Fehler gemacht. Herr, schenk mir ein reines Herz. Oder zu denen gehörst, die sagen, hey, ich brauche Gott nicht, aber heute will ich mich entscheiden, Gott in meinem Leben nicht auszuklammern, sondern ihn ganz bewusst zu suchen. Und Gott wird sich von dir finden lassen. Und ich will für dich beten. Ich will für dich beten einfach, dass Gott dir begegnet. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen und nimm diesen Moment einfach zu überlegen und steh nicht einfach leichtfertig auf. Das ist mir ganz wichtig. Mach das nicht, weil andere das tun. Du kannst auch unbedingt sitzen bleiben. Ja? Aber mach es, wenn du selbst eine Entscheidung getroffen hast und sag, ich will heute eine Entscheidung treffen. Und du sagst, ich gehöre zu einer dieser drei Gruppen. Und ich kann dir zusprechen, glücklich bist du, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Weil das, was wir gerade gelesen haben, was gelb markiert war, das gilt für dich. Dass du den Himmel auf dieser Erde erlebst. Und ich will für dich beten einfach jetzt in diesem Moment und streck dich einfach so innerlich aus und sag einfach, Herr, ich will jeden Einzelnen einfach segnen. Und ich weiß, dass Leute hier sind, Herr, die dich irgendwie ausgeklammert haben, Herr. Und ich will für die Leute beten, Herr, die dich ganz bewusst ausgeklammert haben und nie den Mut gehabt haben, auf dich zuzugehen. Herr, zeig dich du in dem Leben von jedem Einzelnen. Herr, ich will diejenigen segnen, Herr, die vielleicht keinen Mut haben, irgendwie auf Trauernde zuzugehen und sie zu trösten. Herr, dass sie Mut haben, wirklich Frieden zu stiften, Herr, wirklich Leute zu trösten. Herr, und ich will diejenigen segnen, Herr, die sich nicht trauen, wirklich Fehler zuzugeben. Und ich spreche dir zu, deine Schuld wird dir genommen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du ganz neu kommst, einfach in unser Leben und einfach hineinsprichst. Und wir erleben, was wirklich Glück bedeutet. Nimm diesen Moment ganz bewusst, um Gott auch einzuladen in deinem Leben. Auch gerade für diejenigen, die sagen, wow, ich spüre, dass mein Herz nicht rein ist. Jesaja hat gesagt, und wenn eure Sünde noch blutrot ist, sie soll weiß werden wie Wolle. Das heißt, dass nichts mehr da ist. Lad bewusst Gott ein. Und glaub, dass Gott jetzt auch gerade jetzt in dein Leben kommt. Vielleicht geh so gedanklich durch, auch alles, was dir so einfällt, was du so falsch gemacht hast, wo du dich vielleicht auch schämst, irgendwie zu Gott zu kommen. Vielleicht hast du gar nicht getraut. Vielleicht hast du auch schon länger gar nicht mehr gebetet. Bring das gerade einfach jetzt vor ihm, weil Gott sieht das. Herr, wir danken dir, dass du uns von Sünde reinwäschst. Und ich bitte, dass du einfach jedes einzelne Leben ganz neu durchflutest mit deinem Licht, Herr, und mit deiner Freude. Herr, und dass wir nicht Glück suchen in dem, was wir besitzen, sondern wirklich, wer du bist, Herr, und was du durch uns tun willst, Herr. Auch einfach dir zu gehorchen, Herr, und auf dein Wort zu hören. Und schenke den Mut dazu, das einfach zu tun. Deinen Namen, Amen.